Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen Roundtable. Heute geht es hier im Studio um 2x3 Buchstaben. ETF und ESG. Also börsennotierte Indexfonds und das große Thema Nachhaltigkeit. Das klingt furchtbar kompliziert, ist es aber nicht. Und es ist nicht nur nicht kompliziert, es ist auch noch äußerst relevant. Denn das Megathema, das über beiden Buchstabenkombinationen steht, ist nachhaltige Geldanlage, nachhaltiges Veranlagen. Dazu, zu diesem Thema, habe ich bei mir im Studio zwei Fachleute, zwei kompetente Gesprächspartner. Herzlich willkommen. Das ist einmal Aysun Çiftçi. Die ist bei Amundi die ETF-Expertin. Und Thomas Steinbauer, Partner des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens PwC, auch Experte für ETFs und auch noch gleichzeitig bei PwC Österreich verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit, also sozusagen Fachmann in Theorie und Praxis, kann man sagen. Ja, Frau Çiftçi, vorweg, was sind ETFs, wie funktionieren sie? Bitte kurz erklären.
Vielen Dank erst einmal für die Einladung. ETF steht für Exchange Traded Fund, auf Deutsch börsengehandelter Fonds. Und der in der Regel einen Index 1:1 nachbildet. Bekannte Indizes sind beispielsweise auf globale Aktien der MSCI World, auf österreichische Aktien der ATX und auf europäische Aktien der Eurostoxx Index. Und daneben gibt es auch noch andere ETFs auf weitere Anlageklassen, wie beispielsweise auf Anleihen oder auf Rohstoffe, wie beispielsweise Gold.
Mhm. Herr Steinbauer, Sie haben eine Studie gemacht über ETFs. Was ist das Ergebnis? Was ist dabei rausgekommen?
Ja, wir haben ungefähr global über 100 Fondsmanager und sonstige Leute, die in dem im Fondsbereich, im Vertrieb aktiv sind, befragt zum Thema Zukunft der ETF. Asset-Klasse kann man fast sagen. Und ETFs waren ja der am stärksten wachsende Bereich die letzten, würde ich mal sagen, 5-6 Jahre. Es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Die ETFs waren sehr, sehr krisenresistent. Also wir haben ja auch gesehen, 2020, 2019, ein Stück weit gewissen Stretch in anderen Märkten. ETF-Wachstum ging ungebremst weiter, ungefähr jedes Jahr 18-20% Zuwachs in dem Bereich. Und wir haben prognostiziert, dass der ETF-Markt gerechnet von 2021 sich bis 2026 wiederum verdoppeln wird. Mhm. Von ungefähr jetzt 10 Billionen Dollar auf ungefähr 18, 19, vielleicht sogar bis zu 20.
Sie haben gesprochen von einer Erfolgsstory. Frage an beide, wie kann man das erklären? Worauf ist das zurückzuführen? Was können die Dinger, was macht die so doll?
Also grundsätzlich möchte ich zunächst einmal kurz hinzufügen, dass wir das natürlich auch sehen, den klaren Trend, einen wahren Siegeszug der letzten Jahre mit den Megathemen letztendlich im Bereich Nachhaltigkeit und Klima. Und 2020 und auch 2021 haben wir gesehen, dass über die Hälfte der Net New Assets, also der Nettomittelzuflüsse, tatsächlich in nachhaltige Anlagen geflossen sind. Und wir gehen ebenfalls davon aus, dass das weiterhin anhalten wird.
Was sind die Vorteile von einem ETF? Warum ist das so beliebt?
Also ursprünglich waren die ETFs, und bitte springen Sie rein, Sie sind da der Experte von der Anlageseite, ne? Die haben sehr stark begonnen, eben eine sehr geringe Preisbelastung am Markt zu haben, weil einfach eine sehr starke passive Investment-Methodologie verfolgt wird. Das heißt, es wird ein Index nachgebaut, es wird selber kein Asset-Management aktiv betrieben. Und das ist natürlich etwas, was sich sehr positiv auf die Total Expense Ratio eines Fonds ausgewirkt hat. Sie müssen da rechnen mit einer Total Expense Ratio von 0,3%, zum Teil 0,5% von diesen passiven Fonds.
Also wir reden jetzt von den Kosten, die mir als Anleger entstehen.
Genau, die im Fonds einmal vom Fonds generiert werden. Sie haben natürlich Kosten vom Depot und von anderen Dingen auch und Steuern. Aber was der Fonds allein an Kosten generiert, ist natürlich deutlich niedriger gewesen als aktiv gemanagte Fonds. Und das war auf jeden Fall einmal am Anfang ein starkes Argument für die Anleger.
Ja, vielleicht noch hinzuzugeben, dass man sollte sich bewusst sein, dass man mit einem ETF-Anteil tatsächlich die Möglichkeit hat, einen gesamten Markt oder eine gesamte Branche oder einen Sektor abzubilden. ETFs sind regelbasiert, das heißt, folgen ganz streng einer Indexmethodik, Sie sind sehr liquide, handelbar an jeden Börsen in der Regel. Zudem sind sie sehr transparent. Das macht auch nochmal einen extremen Unterschied zu den aktiv gemanagten Fonds aus. Das heißt, bei uns auf der Homepage haben die Anleger jederzeit Zugang zu der Index- und auch ETF-Zusammensetzung und dann natürlich der Preis als unschlagbares Argument, als Vorteil für die ETFs, wie Herr Steinbauer schon auch klargemacht hat.
Jetzt haben Sie schon, Frau Cifci, angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Also es ist nicht nur so, dass ich jetzt ein ATX oder ein DAX oder ein Eurostoxx abbilden kann, sondern ähnlich wie bei Investmentfonds gibt es auch themenbezogene ETFs.
Absolut richtig.
Ja. Zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit.
Ja.
Und das ist eins der, wie Sie gesagt haben, der Wachstumsthemen, oder?
Ja, ganz klar. Also es ist halt tatsächlich so, dass wir verstärkt Nachfrage in den letzten Jahren auch in den nachhaltigen ETFs sehen. Das ist auch belegt. Und das liegt zum einen daran, dass sich auch der Fokus der Investoren ein Stück weit verändert hat. Das heißt, der Anleger möchte tatsächlich mit seiner Anlage etwas bewirken, Impact auswirken. Insgesamt hat sich das Anlegerverhalten grundsätzlich geändert. Man kann Risiken reduzieren durch eine Nachhaltigkeitsthematik. Und ganz klar, die Regulatorik geht dahin, dass man gar nicht mehr als Berater drumherum kommt, auch den Kunden nach seinen ESG-Präferenzen zu befragen, um ihm dann das richtige Produkt anzubieten.
Aber was gibt es da für Indizes? Also wenn ich jetzt sage, ich bilde den ATX ab, ist es klar, das sind die 10, 20 stärksten börsennotierte Werte in Wien oder in Frankfurt oder wo auch immer. Aber diese themenspezifischen, was sind da die Kriterien? Wie komme ich da zu einem Index?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir eine breite Auswahl an Nachhaltigkeits- und auch an Klima-ETFs haben derzeit. Und es werden ja täglich immer mehr. Wir haben gerade jüngst 10 neue ETFs lanciert auf nachhaltige globale Sektoren. Und wir verwalten allein 43 Milliarden auf insgesamt 90 ETFs bei Amundi, die natürlich unterschiedlichsten ESG- und auch Klima-Intensitäten und Filtern folgen. Die Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir unterschiedlichste ETFs mit den unterschiedlichsten Themen und auch Intensitäten bei uns auf der Produktübersicht haben. Dabei ist entscheidend, dass der Kunde sich die Frage stellt, wie nachhaltig möchte ich tatsächlich investieren? Möchte ich zum Beispiel den Fokus lenken auf Low Carbon mit den möglichen Klimaindizes? Möchte ich beispielsweise gezielte Themen bespielen wie erneuerbare Energien, Gender Equality, Smart Cities oder Wasser? Oder möchte ich auf eine Kombination aus Ausschlüssen und Best in Class entsprechend zurückgreifen? Und hier haben wir relativ prominent auch auf unterschiedlichste Regionen, beispielsweise unsere hellgrünen ETFs, die Universal Select Serie, die einen sehr leichten Tracking Error hat, einen verbesserten ESG-Score, unsere mittelgrünen ETFs, die ESG Leaders, die entsprechend einen kontrollierten Tracking-Error anbieten, einen noch besseren ESG-Score und einen Ausschluss von 50% nach Best-in-Class. Mhm. Oder aber die dunkelgrünen SRI-ETFs, die entsprechend den höchsten ESG-Score zeigen und 25% nach Best-in-Class ausschließen. Das heißt, hier in dem Index werden 75% der Einzelunternehmen ausgeschlossen. Hinzu kommt, dass fossile Brennstoffe komplett exkludiert werden und wir einen Paris-Aligned, einen PHB-Filter on top noch haben.
Wie kann ich mich da als Anleger orientieren? Gibt es wirklich, sehe ich dieses Ampelsystem von hellgrün bis dunkelgrün, das da aufpoppt? Oder wie finde ich da den richtigen?
Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich alle Kennzahlen ausweisen und da halt auch der ESG-Score oder einige andere Kennzahlen da als Richtmaß da auch gelten.
Herr Steinbauer, hängt die Erfolgsgeschichte von ETFs auch damit zusammen, mit dieser Themenvielfalt?
Würde ich auf jeden Fall bejahen. Also Themenvielfalt, auch im, vor allem im Nachhaltigkeitsbereich, wie Sie gesagt haben, der Trend und der Appetit der Investoren, was jetzt nachhaltige Investments betrifft, ist in den letzten 3-4 Jahren explodiert nahezu. Und ich glaube sogar fast 80% aller europäischen ETF-Emittenten sagen, dass sie mehr von diesen Produkten in den nächsten Jahren lancieren werden.
Bei der Auswahl des richtigen ETFs kommt es natürlich auch darauf an, dass der ETF-Provider den richtigen Index tatsächlich auswählt. Das heißt, ESG und auch Index-Methodiken tatsächlich auf den Prüfstand stellt. Und Indexanbieter wie beispielsweise MSCI haben inzwischen riesengroße ESG-Research-Teams auf der ganzen Welt, die die Aufgabe haben, die richtigen ESG-Methoden zu etablieren und ihr Anlageuniversum entsprechend zu filtern.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung des heutigen Gesprächs gelesen, ja, ETFs, das ist sogenanntes dummes Geld. Ja, weil das nicht aktiv gemanagt wird, sondern das bildet einfach passiv einen Index ab. Ist das ein berechtigter Vorwurf, Herr Steinbau? Ist das dummes Geld?
Naja, was ist dummes Geld? Da muss man dumm definieren, würde ich überhaupt nicht so sehen. Also nur weil etwas nicht aktiv gemanagt wird, aktiv managen heißt ja, dass der Fondsmanager aufgrund seines überragenden, überdurchschnittlichen Marktwissens hier besonderes Alpha für den Fonds generieren kann. Die Realität zeigt, dass wahrscheinlich die Hälfte der Fondsmanager genau oder 49% oder 50% den Index nicht schlagen und 50 schon. Ja, also das ist quasi keine Kategorie für mich zu sagen, dummes Geld. Wenn es einem darum geht, sein Geld zu investieren, stellen sich viele unterschiedliche Fragen. Stellt sich die Frage, wie risikoavers oder wie risikofreudig bin ich, wie möchte ich meine Investments streuen. Und ich glaube, da ist so ein Index relativ überschaubar, relativ leicht zu verstehen auch. Ja. Dadurch, dass ich nicht immer in jede einzelne Aktie, in jedes einzelne Unternehmen reingehen muss und hier reagieren muss als Fondsmanager auch. Und für Anleger ist vor allem aber auch der Kostenfaktor, das möchte ich nochmal wiederholen, eine ganz treibende Kraft, den kann ich, wenn der dreimal so viel zahlen muss für einen Fonds, der aktiv gemanagt wird, will der auch die dreifache Performance sehen oder halt deutlich höhere Performance. Und das haben wir in unserer Studie nicht sehen können, dass jetzt ETFs signifikant schlechter performen würden als aktiv gemanagte Fonds.
Das Risikothema. Ich weiß, das ist schwer zu beantworten, aber jetzt overall und über den Durchschnitt, sind Indexfonds, haben die weniger Risiko als normale, sage ich jetzt, normale Aktienfonds? Wie würden Sie das sehen? Kann man das beantworten?
Also ich würde tendenziell sagen, das Risiko ist anders zu bewerten tatsächlich, weil fundamental ja schon eine andere Auswahl besteht. Also wie Herr Steinbauer gesagt hat, bei den aktiven Fonds vertraut man tatsächlich auf die Erfahrung des Portfolio-Managers. Und da gibt es ja auch hinreichend Statistiken, wie viele Portfolio-Manager das tatsächlich schaffen, den Markt aus oder out zu performen. Und das ist bei den ETFs eine grundsätzlich andere Thematik, weil hier die Auswahlfunktion ja auch eine andere ist oder das Verfahren ein anderes ist. Vielmehr muss ich mir die Frage stellen, an welchen Markt glaube ich, oder an welche Branche oder an welchen Sektor glaube ich, dass das jetzt in irgendeiner Form Performance bringt in meinem Portfolio.
Aber wenn ich da noch kurz reingehen darf, entschuldigen Sie, wir haben ja auch gesehen, dass aktive ETFs jetzt groß im Kommen sind oder sagen wir mal langsam im Kommen sind. Ja. Aktive ETFs, die jetzt ein Stück weit mehr aktive Trading-Strategien anwenden, um sich eben ein Stück weit auch von den rein passiven Investments zu differenzieren. Wir haben das beispielsweise sehr schön gesehen am Beispiel von Kanada. In Kanada ist der Markt für aktive ETFs mittlerweile 20% des ETF-Markts. Im Vergleich zu Europa sind wir bei 1,5% ungefähr. Ja. Warum ist das so? Weil natürlich die kanadische Gesetzgebung deutlich flexibler ist oder gewesen ist in der Vergangenheit als die EU beispielsweise, weil was sie brauchen bei einem aktiven ETF oder bei einem ETF ist eine tägliche Portfolio-Offenlegung. Und das macht natürlich wenig Spaß, wenn jeder andere Fondsmanager genau sehen kann, Tag genau, welches Portfolio ich gerade aktiv manage. Also das macht jetzt keinen großen Spaß. Das heißt, es gibt jetzt die Überlegung, so halbtransparente aktive ETFs entsprechend zu lancieren in Europa, damit eben dieser Nachteil, dieser Transparenz, was eben in Veranlagungsstrategien betrifft, jetzt weniger schlagend wird. Und da kann man natürlich mehr mit dieser Asset-Klasse dann auch aktiv machen.
Das heißt, ein aktiver Indexfonds, der bildet dann eben nicht zu 100% den Index ab, sondern hat einen gewissen Spielraum, wo ich sagen kann, da kann ich abweichen, das eine, ein Titel mehr oder weniger. So muss man sich das vorstellen, oder?
Ja.
Frau Cifci, Amundi beschäftigt sich ja schon sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wie ist eigentlich dazu gekommen? Mhm. Auch im ETF-Bereich eben.
Ja, also grundsätzlich sollte man festhalten, dass Finanzdienstleister grundsätzlich eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft haben und da natürlich mit ihren eigenen Investitionen auch einiges in die eine oder andere Richtung lenken können und auch eine gewisse Macht haben, auf Dinge aufmerksam zu machen. Tatsächlich war Nachhaltigkeit für Amundi seit der Gründung ein absolutes Thema und eines der festen Gründungspfeiler. Das war bereits im Jahre 2010, wo Nachhaltigkeit noch gar kein großes Thema beziehungsweise nicht zum Mega-Trend und Thema wurde. Das heißt, wir können bei Amundi tatsächlich von einem wahren ESG-Pionier sprechen. Und gerade jüngst haben wir erneut einen Dreijahresplan formuliert. Also das war letztes Jahr in 2021, wo zum Beispiel ein Punkt dieses Dreijahresplans vorsieht, die Vergütung unserer Geschäftsführung daran zu koppeln, wie nachhaltig das eigene Unternehmen tatsächlich aufgestellt ist in den Bereichen Umwelt, Soziales und auch gute Unternehmensführung. Ein weiteres Ziel von dem Dreijahresplan ist auch, die ESG-ETFs auf unserer allgemeinen ESG-Palette auf 40% zu steigern.
Ich wollte mal auf das Thema Stimmrechte Hauptversammlung zurückkommen, weil man sagt immer, also das ist der Unterschied, wenn ich jetzt eine Einzelaktie kaufe, kann ich zu dem Unternehmen hingehen und auf der Hauptversammlung mitstimmen oder nicht, ja oder nein sagen. Bei ETFs habe ich ja diese Stimmrechte nicht, oder?
Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, was notwendig ist, um den passenden ETF zu finden. Und dabei ist es auch wichtig, einen glaubwürdigen ETF-Anbieter entsprechend herauszusuchen und sich für einen glaubwürdigen ETF-Anbieter zu entscheiden, da die Abstimmungspolitik und auch das Engagement tatsächlich ein Entscheidungskriterium sein sollten. Amundi stimmt für Aktien an den Hauptversammlungen der Unternehmen ab und das eben auch für Aktien, die in ETFs gehalten werden. Also wir haben da eine dezidierte ESG-Abstimmungspolitik und 2021 haben wir tatsächlich an über 7.300 Hauptversammlungen der Unternehmen weltweit teilgenommen mit über 77.000 abgestimmten Vorlagen. Und Hauptthemen waren hier Energiewende und auch soziale Ungleichheit. Die Vorreiterrolle wird auch nochmal von der britischen NGO Share Action bestätigt, wo unter den größten ETF-Anbietern Amundi als Nummer 1 in Bezug auf ihr ESG-Abstimmungsverhalten entsprechend gewählt wurde.
Ich würde mit Ihnen abschließend gerne noch einen Ausblick in die Zukunft wagen.
Darf ich da was
dazu sagen?
Ja, gerne, zur Hauptversammlung. Ich finde, wenn ich es mir so überlege, was eine Hauptversammlung so vor 10, 20, 30, 50 Jahren war. Das war so der Ort, wo sich dann quasi die Eigentümer mit der Geschäftsführung ein Stück weit mal härter, mal weniger hart auseinandergesetzt haben. Ich finde, dass das war quasi ein Impuls von außen, von den Shareholdern und von den Stakeholdern. Heutzutage funktioniert das ja ganz anders, oder? Heutzutage, wenn ich als Unternehmen eine Strategie fahre, die grundsätzlich nicht mit irgendwelchen Nachhaltigkeitszielen vereinbar ist, dann kriege ich auf Social Media einen Shitstorm. Da brauche ich keine Hauptversammlung. Da kriege ich so viel Input dort von außen. Also, in aller Ernsthaftigkeit, ich denke, Abstimmungsverhalten ist ganz maßgeblich fundamental wichtig, aber es gibt mittlerweile ganz andere und fast sogar stärkere Wege oder Realitäten, wie eben eine öffentliche Meinung, eine Meinung von Stakeholdern an die Unternehmen transportiert wird. Und ich glaube, das ist etwas, was für die Unternehmen ganz, ganz wesentlich ist, dass sie auf das auch hören.
Lassen Sie uns abschließend noch gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen. Wir erleben ja gerade eine ziemlich große Energiekrise, ja, explodierende Energiepreise. Beflügelt das Thema Nachhaltigkeit an den Finanzmärkten ETF? Oder ist es eher so, dass man sagt, naja, jetzt schauen wir mal, dass die Jobs sicher sind und dass die Leute im Winter ihre Wohnung heizen können? Also Sie haben ja gesagt, Sie erwarten gerade in dem Nachhaltigkeitsbereich bei ETF starkes Wachstum. Wird das dadurch beflügelt oder ist das jetzt eher eine Bremse? Wie sehen Sie das?
Wir hatten ja ganz eingangs auch die Trends in den nachhaltigen Anlagen entsprechend diskutiert. Interessant ist vielleicht auch in dem Zusammenhang, dass aktuell in dieser extrem schwierigen Marktphase, in der wir uns befinden, gerade auch die nachhaltigen ESG und auch Klima-ETFs weiter an Assets hinzugewinnen. Mhm. Das ist ein ganz klares Zeichen, denke ich, seitens von Anlegerseite. Und per se hat, glaube ich, der Anleger begriffen, dass er auch eine gewisse Möglichkeit hat, Impact auszuüben, nämlich in Unternehmen zu investieren, die sich dem Wandel des Klimas und hin zu einer Transformation in Bezug auf nachhaltige Anlagen grundsätzlich genau die Unternehmen unterstützen kann durch die Anlage oder gegebenenfalls dann halt auch alternativ sich von genau den Unternehmen zu distanzieren, die eben hohe CO2-Werte ausweisen oder auch keine Veränderung in sich im Hinblick auf Nachhaltigkeit erzielen oder anstreben.
Ich denke, dass dieser Mindset-Change nicht aufzuhalten ist von Anlegern, unabhängig davon, ob wir jetzt in der Realität natürlich in das ein oder andere selbstgemachte Problem reinlaufen. Mhm. Am Beispiel der Atomkraftwerke. Mhm. Ne? Ich denke, dass das jetzt in eine Richtung geht, die nicht aufzuhalten sein wird. Ich denke, das ist richtig und notwendig. Und es ist auch wichtig, dass man eben sein Geld dort investiert, weil das ist ein wahnsinnig starkes Zeichen für Unternehmen, die das Thema ernst nehmen und gegen die Unternehmen, wo ich dann mein Geld rausnehme und sage, ich möchte lieber in ein Unternehmen investieren, das hier glaubwürdiger, zielorientierter und einfach für mich mir ein besseres Gefühl gibt, dass mit dem Geld, das ich habe, das Richtige gemacht wird.
Tatsächlich kommen Unternehmen ja gar nicht mehr drumherum, auch in nachhaltige oder nachhaltig zu sein. Und unter den großen Playern hat sich inzwischen ein sozusagen Wettkampf entbrannt und entfacht, wer es tatsächlich in diese dunkelgrünen Indizes schafft. Und bei all diejenigen Nachzüglern kann man halt als Asset Manager wie Amundi dazu beitragen, durch aktives Engagement, um in die richtige Nachhaltigkeitsrichtung auch einzulenken.
Positives Schlusswort, weil Geld tut dann was Gutes. Ja, ein positiver Wettbewerb im Sinne des Klimas, idealerweise. Ja. Frau Tschiwczyk, Herr Steinbauer, dann darf ich mich herzlich bedanken, dass Sie bei mir waren. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse und fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen näher bringen, das Thema ETF, gerade auch im Zusammenhang mit nachhaltiger Geldanlage. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.
Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Videos stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung, in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren und keine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden und kann auch den Verlust des gesamten investierten Kapitals zur Folge haben. Erträge werden nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust
der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Information entsteht. Stand der Informationen: Oktober 2022. Die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite Regulatorische Informationen, Klammer auf www.amundi.at/privatkunden/common-content/amundi-austria/legal/regulatorische-informationen, Klammer zu, im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Wir weisen darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter www.amundi.at/privatkunden/nachhaltig-investieren/Überblick. Anleger sollten bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Dieses Video richtet sich ausschließlich an Privatanleger und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft, Klammer auf, Société par Action Simplifiée, Klammer zu, und von der französischen Finanzmarktaufsicht, Klammer auf, Autorité des Marchés Financiers, kurz AMF, Klammer zu, unter der Nummer GP 04000036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist Boulevard Pasteur Nummer 90, 75015 Paris, Frankreich. 43757445 RCS Paris. www.amundi.com